Die schwarze Null, ein deutscher Mythos. Seit Hans Eichel versuchten sich alle Finanzminister des Bundes daran, nicht mehr auszugeben, als man im Haushaltsjahr durch Steuern und Abgaben eingenommen hat.
Es bleibt dabei, 2006 ausgeglichener gesamtstaatlicher Haushalt.
Ja, wir schaffen die Null.
Wir haben das vor der Wahl versprochen, wir haben es nach der Wahl vereinbart und das setzen wir jetzt um.
Wir haben uns alle gemeinsam die schwarze Null vorgenommen. Das fanden alle von selber richtig.
2014 hat es erstmals geklappt. Finanzminister Wolfgang Schäuble etablierte die schwarze Haushaltsnull, die bis 2020 Jahr für Jahr tatsächlich eingehalten wurde. Bis Corona. Staatliches Schuldenmachen war schon vorher durch den Maastricht-Vertrag begrenzt worden. Im Jahr 2009 wurde zusätzlich die sogenannte Schuldenbremse eingeführt, die dem Bund einen sehr geringen Neuverschuldungsrahmen von 0,35% gestattet. Seitdem ist die schwarze Null das erklärte Ziel der deutschen Haushaltspolitik. Nirgends ist das staatliche Sparen so beliebt wie bei uns Deutschen. Ein sparsamer Staat ist ein guter Staat. Nicht über die eigenen Verhältnisse leben, was für uns normale Bürger gilt, das soll auch für den Staat gelten.
Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.
Angela Merkels legendärer Vergleich ist populär, aber stimmt er auch? Was ist denn von einem Staat zu halten, der aus Knausrigkeit Brücken verfallen lässt, keine neuen Schulen baut und auf eine stabile WLAN-Versorgung pfeift, so wie Bundesforschungsministerin Karliczek?
5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig, das ist auch wahr.
Aber der Staat soll willens und in der Lage sein, in Notfällen zu helfen. Bei Hochwasser, Konjunktureinbrüchen oder Pandemien. 370 Milliarden Euro hat der deutsche Staat ausgegeben, um die Folgen des Corona-Lockdowns abzumildern. Da gab es keinen Streit. Der beginnt nach der Bundestagswahl, wenn es um die Frage geht, wer soll das alles zurückzahlen? Schließlich soll doch möglichst bald wieder genügend Geld da sein, damit der Staat für die nächste Krise gewappnet ist. Sagt das Team Schwäbische Hausfrau. Andere sagen, der Staat kann so viel Geld ausgeben, wie er will. Denn er druckt es schließlich auch. Doch da kommt sie wieder, die legendäre Angst vor der Inflation, die den Deutschen angeblich so sehr in den Knochen steckt. Obwohl die 20er Jahre persönlich niemand mehr bewusst erlebt hat. Trotz tatsächlicher oder eingebildeter Inflationsangst waren wir nicht immer so sparsam. Die deutschen Staatsschulden stiegen seit den 70er Jahren kontinuierlich an. Die Ölkrise, die ersten Konjunktureintrübungen in den 90er Jahren, dann die gigantischen Kosten für die deutsche Vereinigung. Die hohen Schulden drohten die Handlungsfähigkeit des Staates zu gefährden. Die Regierung Schröder setzte rigide Arbeitsmarktgesetze durch, um bei den Sozialausgaben zu sparen.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Die Agenda 2010 hatte unter anderem das Ziel, den Staat wieder schlanker zu machen. Das war der Goldstandard der neoliberalen Nullerjahre, der schlanke Staat. Das klingt gut, denn wer mag schon fett? Gar einen fetten Staat. Nur der schlanke Staat ist auch ein leistungsfähiger Staat, dachte man damals. So wie beim heute noch gültigen westlichen Schönheitsideal sollen wir auch beim Staat schlank mit fit assoziieren. In älteren Schönheitsvorstellungen waren starke Männer allerdings keineswegs Hungerhaken. Im Gegenteil, der starke Mann hatte durchaus Pfunde. Einen Sumo-Ringer legt man eben auch nicht so schnell auf die Matte. Unsere Vorstellung vom schlanken Staat ist also auch eine Zeitgeisterscheinung. Und der ändert sich gerade.
Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Gefragt ist also nicht nur der helfende Staat, sondern auch der Investierende. Um die Wette soll nun Geld für Bildung, Breitband, Wohnungen, Verkehr freigemacht werden, aber vor allem für die Umwelt. Doch eine CO2-freie Welt gibt es nicht zum Nulltarif. Und wieder stellt sich die alte Frage, was ist denn nun generationengerecht? Mit Schulden zu derzeit sehr günstigen Kreditkonditionen in die Zukunft investieren oder einen schuldenfreien, aber renovierungsbedürftigen Staat zu übergeben und einen überhitzten Planeten gleich dazu?